Mama macht Business, der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Ich mache das Beste aus dem, was mir gegeben wird. Diese Lebenseinstellung sieht Melissa Lobert, meine heutige Interviewgästin, als ihre größte Stärke. Sie ist systemische Beraterin und Expertin für Stressmanagement und Burnout-Prävention. Sie hat in spannenden Arbeitsfeldern gearbeitet, so zum Beispiel im Jugendamt, in der Erziehungsberatung und stationären Kinder- und Jugendhilfe. Seit 2020 ist sie mit der Beratungsstelle Melo selbstständig und bildet beispielsweise Stressmanager oder auch Entspannungstherapeuten für Kinder und Jugendliche aus. Außerdem gibt sie bundesweit Seminare, um Stressmanagement und Resilienz in Unternehmen zu stärken. Zuletzt schrieb Melissa ihren Ratgeber SOS für gestresste Familien, Soforthilfen für den Alltag. Mit ihr rede ich heute darüber, wie wir als Eltern mit Stress sowohl im privaten als auch beruflichen Umfeld umgehen können. Und Melissa gibt zahlreiche ganz praktische Tipps. Hallo, liebe Melissa, wie schön, dass du heute zu Gast bist bei mir im Podcast.
Ich freue mich auch. Bin schon ganz aufgeregt.
Na, ich auch. Ja, ich habe dein neues Buch natürlich gelesen und bin ganz gespannt. Aus dem Bereich Stressmanagement und Co., da kann man, glaube ich, so viel Praktisches herleiten. Und ich hoffe, dass wir heute wirklich ganz praktische Dinge besprechen können. Ich glaube, da bist du auch so absolute Koryphäe drin, dass du das Ganze einfach so einfach runterbrechen kannst, dass man das auch ganz schnell umsetzen kann. Und ich glaube, das ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer super spannend.
Ja, erstmal danke schon mal für das Kompliment. Ne? Also ist für mich tatsächlich auch ganz, ganz wichtig. Ich bin nicht so der Theoretiker. Für mich ist es wirklich wichtig, dass die Leute was mitnehmen können und das schnell umsetzen können und nicht erstmal nochmal 20 Sachen bestellen und nochmal erstmal noch 3 Bücher lesen müssen und sich nochmal irgendwie 3 To-Do-Listen und Equipment bestellen. Das muss laufen.
Ja, definitiv. Was würdest du denn sagen, welche grundlegenden Prinzipien aus dem Bereich des Stressmanagements siehst du denn als besonders relevant, zum Beispiel für selbstständige Mütter, die eben ja oft so mit verschiedensten Verantwortlichkeiten zu tun haben und da auch so eine Herausforderung haben?
Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal das Verständnis dafür, dass Zeitmanagement nicht bedeutet, dass ich automatisch mehr Zeit zur Verfügung habe. Gerade Frauen und alleinerziehende Mütter oder Mütter, die selbstständig sind, glauben ja, ich mache jetzt mal eine neue Methode und dann habe ich mehr Zeit zur Verfügung, dann schaffe ich noch mehr. Aber in der Regel geht es ja eher darum, runterzubrechen, Prioritäten zu setzen und zu sagen, da muss ich jetzt mal Abstriche machen. Also wenn ich selbstständig bin und eine 60-Stunden-Woche habe, dazu noch 2 Kinder, dazu noch den Haushalt, dazu noch den Mann, dazu noch soziales Leben, dann funktioniert das einfach nicht auch mit dem besten Zeitmanagement.
Ja, definitiv. Aber da sind wir genau an dem Punkt, ja, schon der ganz wichtig ist. Wir haben ja zum einen das Zeitmanagement an sich, dass man sich natürlich versucht, irgendwie zu organisieren, klarzukommen. Jeder ja irgendwie. Aber der Punkt danach ist ja dann eigentlich das Stressmanagement, oder? Also wie gehe ich eigentlich damit um, wenn quasi mein Zeitmanagement vielleicht an manchen Stellen ein bisschen schlecht ist und dann eben Stress aufkommt? Vielleicht kannst du diesen Begriff Stress mal so ein bisschen, noch ein bisschen, ich meine, wir wissen alle so ungefähr, klar, Stress hat für uns eine Bedeutung, aber ich glaube, da gibt es ja auch Unterscheidungen bei Stress. Was gibt es da für Unterschiede?
Ja, also es gibt ja einmal den positiven und einmal den negativen Stress. Und die meisten Leute kennen den negativen Stress. Das ist der, wenn wir nicht die passenden Ressourcen haben, um eine Anforderung gut zu durchleben. Und das ist dann häufig bei dem Zeitmanagement, wenn ich mir viel zu viel vornehme als Frau, als Mutter, dann wird das nicht funktionieren. Und der positive Stress, das ist deshalb, warum mich dieses Thema so unglaublich anspricht und mein Herzensthema ist, ist der wachstumsfördernde Stress. Weil ohne Stress würden wir nicht wachsen. Stress ist also nicht nur negativ, Stress ist wunderbar, Stress ist sinnvoll, Stress bringt uns in unserer Entwicklung weiter, wenn wir die passenden Ressourcen haben, um den Stress auch gut zu managen. Und da gehört natürlich Zeitmanagement beispielsweise auch dazu. Also wenn ich mich gut organisieren kann, wenn ich gut strukturiert bin, wenn ich Abstriche mache, wenn ich Prioritäten setze, wenn ich meine Erwartungen anpasse an meine Fähigkeiten und daran, dass der Tag einfach nur 24 Stunden hat, dann komme ich mit einem guten Stress auch gut voran.
Diesen guten Stress, den brauchen wir also eigentlich auch wirklich, um überhaupt uns weiterzuentwickeln.
Ja.
Wo ist denn jetzt der Unterschied? Wie merke ich denn, dass ich vom positiven in den negativen Stress überkippe?
Das ist immer ganz individuell. Also es gibt ja Stresssymptome und jeder reagiert unterschiedlich. Einige merken das eher an so den körperlichen Symptomen. Also ich habe Nackenschmerzen, also der ganze Stress sitzt mir auf den Schultern. Oder ich habe ständig Kopfschmerzen, mir drückt das alles, mir ist das zu viel. Viele haben auch Rückenschmerzen, weil auch da Schulter und Rücken gehören ja zusammen. Magenschmerzen sind ganz oft weit vorne. Es gibt die sogenannten Stressesser, die dann zu viel essen. Es gibt die, die gar nicht essen. Also es ist so vielfältig, was Stress mit einem machen kann. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, achtsam zu werden mit sich selbst und zu spüren und zu merken, wo sind meine Stressoren? Also was stresst mich denn wirklich? Ne? Also wir sind ja oft dabei und sagen einfach, boah, ich bin total gestresst, ich muss gleich noch einkaufen. Naja, ich glaube nicht, dass das Einkaufen der Stressfaktor ist, sondern vielleicht eher nochmal, dass ich mit diesen Menschen sprechen muss, das Piepen vielleicht im Geschäft oder dass es gerade so Rush Hour ist oder dass ich eng getaktet habe. Also es geht immer darum, erstmal zu verifizieren, was genau ist mein Stress.
Wozu rätst du da? Wie soll man sowas vielleicht rausfinden, reflektieren? Was ist dein guter Weg?
Sich erstmal zu beobachten, also wirklich durch den Alltag zu gehen und achtsamer zu werden und zu merken, wo gehen denn meine Gedanken hin? Was sind denn, also wirklich nochmal wie so eine Zwiebel, das auseinander zu schälen. Ne? Also, boah, ich bin total gestresst, ich muss gleich einkaufen. Ja gut, was ist denn der Stress dahinter? Habe ich vielleicht finanzielle Sorgen? Das kann ja auch ein Thema sein. Ich muss Geld ausgeben, was ich vielleicht noch gar nicht habe. Ist es vielleicht, dass ich noch einen langen Fahrtweg habe? Ist es vielleicht, also der Stress auf der Autobahn dann oder auf der Straße, weil da zu viele Ampeln sind, was auch immer. Wirklich achtsam zu werden, die Zwiebel so ein bisschen zu schälen und dann wirklich zum Kern zu kommen und dann den Kern zu bearbeiten. Oftmals gibt es ja diese starren Konzepte, ja, sie müssen das und das machen, dann läuft das alles. Naja, aber wenn ich an der oberen Fläche immer wieder nur arbeite und nicht zum Kern komme, dann kann ich meinen Stress, also den negativen Stress, ja gar nicht bearbeiten. Das ist genauso wie eine riesige Wunde und ich mache ein Pflaster drüber.
Ja, das heißt, man muss sich eigentlich ganz genau kennen, um eigentlich am Ende dann auch die richtige Technik des Zeitmanagements zu wählen.
Absolut.
Das passt ja sonst am Ende auch nicht zusammen. Da kann man sich sonst wie viele Sachen anhören und aneignen. Aber wenn es eben nicht zu den eigenen Stressfaktoren passt, dann passt es am Ende alles nicht zusammen. Wichtiger Punkt, der mich total interessiert, was sagst du denn zum Thema Mental Load? Das ist ja so ein Modethema, aber ist ja im Prinzip genau das, was du jetzt beschreibst. Also dieses ständige oder nochmal so ein bisschen diese unsichtbareren Sachen. Aber wie siehst du das in diesem ganzen Stressthema? Findest du das so ein bisschen überhyped oder hat das zu Recht mittlerweile so einen großen Platz? Was ist da deine Meinung?
Ich glaube, dass es zu Recht den Platz hat. Ich finde aber, dass viele Wörter zu sehr gehypt werden und ich mich dann immer frage, warum macht ihr das Thema denn so groß? Also es sollte schon Platz in jedem Leben haben, aber es ist ja wirklich, wo ich dann denke, puh, ja, ich mache das auch, aber ich mache das irgendwie ein Stück weit entspannter mit meinen Kunden, mit meinen Klienten, mit den Unternehmen, indem ich dann einen wirklich frage, und was tut dir gut? So, was kannst du denn täglich machen? Was kannst du denn wöchentlich machen? Was kannst du denn monatlich und jährlich tun? Mach mal eine Liste, schreib das mal auf. Was sind das denn für Sachen, die dir Kraft geben, die dich aufladen? Und das ist dann vielleicht, ich stehe eine Viertelstunde früher auf, bevor meine Kinder wach werden und trinke in Ruhe einen Kaffee. Ohne, dass ich das Frühstück fertig machen muss, ohne, dass ich was wegräume, sondern, dass ich einfach 15 Minuten für mich habe, um entspannt in den Tag zu gleiten. Also es ist nicht das Große, was so gehypt wird, sondern wirklich das Kleine, wo man anfangen kann. Und ich finde, das ist dann viel einfacher, weil ich kann kleine Schritte machen und sehe dann natürlich auch schnell einen Erfolg. Weil wenn ich mir vornehme, was jetzt hier gehypt wird, 24/7 entspannt durchs Leben zu laufen, das ist anstrengend. Also dann werde ich gestresst als Stressmanagement-Trainerin.
Ja, ja. Entspannungstechniken sind ja so vielfältig, da gibt es ja die verschiedensten Varianten natürlich. Du hast aber ja schon mit so einer ganz simplen angefangen, dass man sich sozusagen einfach was raussucht, was einem selber gut tut und einfach bestimmte Zeitfenster am Tage einplant. Und das ist wahrscheinlich auch sinnvoll, das vielleicht nicht nur am Morgen zu tun, sondern immer mal wieder diese Momente zu schaffen. Es ist witzig, dass du dieses Beispiel Kaffee bringst. Für mich ist das auch so, wenn ich mir einen Kaffee mache, fahre ich automatisch etwas runter, besinne mich so ein bisschen. Also das ist irgendwie so ein
Entspannungsmoment wirklich, der dann nur durch dieses Getränk herbeiführt. Also das ist ja wie so ein Pavlovscher Reflex, der da fast eintritt. Also das ist wirklich ganz gut herbeizuführen.
Ja, also das ist tatsächlich nicht ganz einfach, sondern es ist genau das, woran du gearbeitet hast. Also es ist ja ein langer Prozess gewesen. Es war ja nicht von Anfang an so, du hast einen Kaffee gemacht und warst entspannt, sondern du hast das gelernt. Du hast deinem Gehirn signalisiert, das ist etwas, wo wir entspannen können, und hast es dann mit einem Getränk verbunden, hast es dann mit dir verbunden. Und das hat wahrscheinlich etwas länger gedauert, bis das dann wirklich auch so eine Entspannung hervorruft. Das ist genauso wie bei progressiver Muskelentspannung. Das passiert auch nicht von heute auf morgen. Autogenes Training auch nicht. Ne? Also es ist
wunderbare Techniken.
Ein Lernen. Ne? Ja. So, ein Lernen, ja. Und ein Abspeichern, ja, im Gehirn.
Du bist ja super vielseitig. Also mit deinem neuen Buch hast du ja SOS für gestresste Familien den Fokus wirklich auf Kinder gelegt. Also hier geht es ja um Resilienz für Kinder, Entspannungstechniken extra für Kinder. Aber du hast ja die unterschiedlichsten Gruppen wahrscheinlich im Gespräch, also Zielgruppen, die dann eben die unterschiedlichsten Herausforderungen haben. Was würdest du denn sagen, was ist so die Hauptherausforderung, wenn du mit Müttern im Gespräch bist? Also was kommt da eigentlich vielleicht immer so typischerweise auf?
Erwartungen. Die eigenen Erwartungen an sich. Dass wir darüber sprechen, dass früher war es so, dass Frauen zu Hause waren. Und es war ein Fulltime-Job, die Kinder zu erziehen und den Haushalt zu machen. So, jetzt kommt die Selbstständigkeit und der Job dazu. Und Frauen glauben, warum auch immer, dass sie das alles zusammen hinbekommen. Ja. Und es sind beides Fulltime-Jobs. Die Zeit wird ja nicht mehr. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich meine Zeit besser organisiere, weil das eine ist ein Fulltime-Job und das andere ist ein Fulltime-Job. Wie soll es also funktionieren? Und da geht es häufig darum, dass ich mit den Frauen daran arbeite, deren Erwartungen herunterzuschrauben und zu sagen, ihr dürft auch delegieren, ihr dürft auch abgeben und ihr dürft auch damit leben, wenn der Mann vielleicht die Spülmaschine anders ausräumt als ihr. Das ist vielleicht nicht so, wie ihr das haben wollt, aber es ist trotzdem ausgeräumt. Genau. Und das Thema Selbstwert und Selbstbewusstsein ist oft auch ein Thema, dass Frauen, die wirklich ganz weit vorne sind, die Führungspositionen einnehmen, die irgendwie alles gewuppt bekommen, dann da sitzen und sagen, naja, eigentlich weiß ich gar nicht genau, wer ich bin, wenn ich das nicht bin. Wenn ich nicht die perfekte Hausfrau, die perfekte Mutter oder die perfekte Selbstständige bin, wenn ich nicht diese Umsätze reinhole.
Du gehst ja auch viel in Unternehmen und machst da auch Aufklärungsarbeit und Beratung eben auch für Mitarbeiter, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Wenn du das jetzt im Vergleich, genau das, was du gerade erzählt hast, siehst zu den männlichen Angestellten, haben die diese Themen auch?
Die haben andere. Also die haben auch Themen. Ich würde das nebeneinander stellen, aber ich erkenne selten oder ich habe selten Männer gehabt, die gesagt haben, irgendwie, ja, ich schaffe das an der Stelle nicht. Also die sind da eher selbstbewusster an der Stelle. Die haben dann eher Themen wie gerade Führungspersönlichkeiten, dass man dahin gehen muss, zu gucken, wie holt ihr die Leute empathisch ab. Ne? Also ich hatte letztes Mal einen äußerst sympathischen Typen, ne, der wirklich Führungskraft war, und da ging es dann um die 5 Sprachen der Liebe, wie hole ich meine Mitarbeiter ab, was kann ich tun, wie mache ich das? Und er sagte, und er sagte dann irgendwie, naja, aber nicht bestraft oder nicht gemeckert ist gelobt genug. So. Und dann habe ich da gestanden und dachte, ja, ich glaube, dass der das so sieht. Ne? Und das ist aber auch, das ist ein Stressfaktor. Also auch für ihn. Er merkt ja irgendwann auch, dass er damit ja nicht weiterkommt. Ne? Und das ist natürlich für die Mitarbeiter auch ein Stressfaktor. Das heißt, es geht ganz, ganz viel um, wie nähern wir auch uns untereinander an.
Aber wenn man das jetzt vergleicht, sind ja dann die männlichen Führungspersönlichkeiten eher so im Außen. Die definieren sich eher darüber oder haben ihre Stressfaktoren eher da, wo es eben darum geht, mit anderen ihre Arbeit abzugeben oder zu leisten. Frauen hingegen haben wahrscheinlich öfter mal die Thematik wirklich nach innen gerichtet, zur Familie hin. Wie können sie das neben dem Job, also das, was ja eigentlich das Außen ist, nach innen eigentlich gut wuppen?
Ja.
Da entsteht ja wahrscheinlich, meine Familien hast du ja auch, wenn, also erlebst du ja wahrscheinlich auch, hast du auch Erfahrung mit gehabt, da ist ja dann in der Familie auch zum Thema Stress ein Kommunikationsproblem am Ende, oder? Wenn die Geschlechter, wenn wir es jetzt mal so völlig über einen Kamm scheren, da gibt es natürlich auch immer Ausnahmen, das muss man jetzt nicht so sagen, aber da entsteht natürlich in der Familie ja auch ein Spannungsfeld, wenn einfach die Mutter eine ganz andere Stressmentalität hat als jetzt der Vater vielleicht. Wie kann man das so ein bisschen ausbalancieren in der Familie? Dann kommen noch die Kinder dazu, die ganz andere Stressfaktoren natürlich haben. Das ist ja dann nochmal eine Nummer. Aber wie zu Balance finden? Wie macht man das?
Also dann sind es Familiengespräche bzw. Elterngespräche und dann habe ich beide da. Und dann geht es erstmal darum zu fragen und herauszufinden, welche Erwartungen habe ich denn? Also was wünsche ich mir denn? Was bin ich bereit zu geben? Wie kommen wir zueinander? Na, also wie finden wir den Weg? Also womit können wir gut leben? Es ist nicht selten der Fall, und ich bin selber eine Frau, aber trotzdem muss ich das so sagen, dass Frauen ungerne abgeben. Beziehungsweise sie geben nur ab, wenn es genau so gemacht wird, wie ihre Vorstellung ist. Beispiel mit der Spülmaschine. Ja, ne? Und das macht es natürlich schwierig. Wenn ich dann als Mann sachlicher unterwegs bin und ich mache das zweimal, aber ich kriege zweimal die Rückmeldung, mach das nächste Mal anders, oder ich sehe, wie die Frau das umpackt, naja, dann hätte ich nach dem dritten Mal auch keine Lust, die Spülmaschine nochmal auszuräumen. Ne? Und das wird oft nicht gesehen. Also es wird oft bei den eigenen Erwartungen und bei den eigenen Wünschen verharrt. Und ja, sieht er das denn nicht? Nein, sieht er nicht. Du hast es die letzten 5 Jahre gemacht und erwartest jetzt, dass er es dann sieht. Also das ist ein Thema. Ne? Es ist nicht immer so, aber es ist ein Thema. Und dann geht es einfach darum, Wege zu finden, womit beide leben können. Ne? Und die Frau zu fragen, was kannst du denn abgeben? Also womit kannst du denn gerade gut leben, dass der das anders macht als du? Und dann merkt die Frau, oh, es ist ja eine Entspannung. Ja gut, die Spülmaschine ist nicht so ausgeräumt, wie ich das will, aber sie ist ja trotzdem ausgeräumt und ich habe mehr Zeit. Und das ist ein Prozess, der stattfindet.
Ja, aber das ist ja auch ist ja stark, diese Mental Load-Thematik auch, nicht? Dieses Nicht-Gesehen-Werden, Arbeiten, die einfach so nebenbei laufen, wo jeder denkt, ist ja gemacht, aber man kriegt eben nicht die Anerkennung in Anführungszeichen dafür und da eben in die Kommunikation zu gehen.
Ja.
Wenn man jetzt, Stichwort Resilienz, das ist ja auch so ein Wort, was häufig durch die Gegend geschmissen wird.
Ja.
Und womit aber viele gar nicht richtig hantieren, habe ich zumindest immer das Gefühl. Also die verwechseln etwas, worum es eigentlich geht bei der Resilienz. Kannst du uns da nochmal so ein bisschen abholen, insbesondere beim Stichwort individuelle Resilienz, vielleicht auch bei Müttern? Was sind da die Faktoren? Was ist eigentlich das Thema?
Also die Resilienz ist ja eigentlich nur die psychische Widerstandsfähigkeit. Das heißt, wenn etwas passiert, dann geht es mir auch schlecht. Aber ich habe keinen langanhaltenden Schaden. Das heißt, resiliente Menschen sind die sogenannten Stehaufmännchen, Stehauffrauchen, die, wo man von außen guckt und denkt, boah, die erlebt aber ganz schön viel, krass, aber die macht trotzdem weiter. Das ist erstmal die Resilienz. Und die Resilienz ist in 7 Säulen unterteilt. So. Und da gibt es einzelne Dinge und die muss man sich dann halt auch wieder erstmal angucken, ne? Weil jede Resilienz, jede Person hat eine andere ausgebaute Fähigkeit. So, und da geht es erstmal darum zu schauen, welche Säule ist wie ausgebaut, um dann zu gucken, welche möchte ich ausbauen. Weil das Schöne an der Resilienz ist, man kann die jederzeit vergrößern. Man kann jederzeit daran arbeiten. Und es gibt massig an Tipps. Wenn ich aber immer nur so dieses Wort in den Raum schmeiße und irgendwelche Beiträge und Posts darüber mache, Resilienz, dann, dann was willst du damit machen? Wo willst du damit anfangen? Und deshalb geht es da auch wirklich um die Individualität. Immer wieder nochmal zu gucken, wo ist denn mein Thema? Was muss ich denn ausbauen? Habe ich vielleicht Schwierigkeiten mit der Akzeptanz? Also Dinge hinzunehmen, die so sind, wie sie sind. Also lebe ich immer wieder im, boah, hätte ich das mal anders gemacht? Oder in der Zukunft, ich muss das und das machen, damit es gut wird? Oder bin ich wirklich im Hier und Jetzt? Hier und Jetzt, weil nur in hier kann ich etwas ändern. Nur hier habe ich eine Möglichkeit.
Und was wäre da eine Technik, wenn man ein Akzeptanzproblem hat? Wie kommt man dahin, dass man vielleicht ein bisschen besser klarkommt?
Also was ich erstmal total gut finde, sind Achtsamkeitsübungen. Also mich ins Hier und Jetzt zurückholen, damit ich nicht eben in diesem Zurück oder davor bin. Und was ich unglaublich gut finde, ist, wenn ich in der Vergangenheit lebe, mich zu fragen, habe ich in dieser Situation mit dem Wissen, was ich zu dieser Zeit hatte, die bestmögliche Entscheidung getroffen? Und in der Regel ist es immer ja, sonst hätten wir ja anders reagiert.
Und was ist, wenn man zu Nein kommt und sagt, man hätte es anders machen sollen?
Ja, aber man hätte es anders machen sollen, dann hätte ich ja mehr Informationen gehabt. Die Frage zielt ja darauf ab, dass ich in der Situation mit dem Wissen, was ich zu diesem Zeitpunkt gehabt habe und mit den Fähigkeiten, die ich in diesem Moment hatte.
Ja.
Und das kann nur ja sein, weil sonst würdest du dich ja selbst sabotieren. Und das fühlt sich schon dann so an und denkt, ja, ich hätte doch eigentlich auch wirklich nichts anders machen können in der Situation. Und man kann anfangen, damit Frieden zu schließen. Das passiert nicht von heute auf morgen. Es gibt kein Allheilmittel. Es gibt nicht die Methode, die du dann in der Resilienz machst und nach einer Woche bist du geheilt. Es ist alles ein Prozess, es dauert alles Zeit und es dauert alles Kraft. Jede Gewohnheit, die wir versuchen zu durchbrechen, weiß nicht, ob du mal geraucht hast zum Beispiel.
Nee,
aber du kennst sicherlich Leute, die geraucht haben. Das ist unglaublich schwierig, weil wir eine Gewohnheit etabliert haben. Und die müssen wir durchbrechen. Das ist bei Resilienz und bei Persönlichkeitsarbeit immer das Gleiche. Es kostet Kraft. Es gibt nicht das Wochenendseminar und danach bist du resilient. Das gibt es nicht.
Ja, das ist mal ganz gut zu hören, nicht? Also sowas gibt es ja auch, so reine Resilienztrainings und es gibt bei allem irgendein Versprechen, was nicht gehalten wird. Ja. Aber wenn man jetzt sagt, man kann das zwar trainieren, aber im Hinblick auf vielleicht meine Erziehung kann ich ja zum Beispiel auch vielleicht dafür sorgen, dass ich meinem Kind schon eine gewisse Resilienz mitgebe. Das ist ja auch so ein bisschen dein Ansatzpunkt in deinem neuen Buch, dass man da ja eben Kindern schon beibringt, was sie nutzen können, um überhaupt diese Resilienz aufzubauen.
Ja.
Wann würdest du denn empfehlen, da mit Kindern zu starten? Wann sind die da alt genug, weit genug?
Es ist immer abhängig davon, wie das Kind halt drauf ist und was ich dem so mitgeben kann. Ne? Also ich würde jetzt zum Beispiel, es gibt ja jetzt auch so Sachen wie, dass man beim Wickeln fragt, ob man wickeln darf. Also das habe ich letztes Mal auch gesehen, habe ich auch gedacht, irgendwie jetzt kann ich jetzt nichts mit anfangen. Aber jedem das Seine, was hilft, hat recht. Also ich glaube, Kommunikation beim Wickeln ist wichtig. Ob ich jetzt das Kind, was noch nicht reagieren kann, frage, ob ich wickeln darf, ist nochmal eine andere Sache. Ich glaube, dass es grundsätzlich immer gut ist, mit dem Kind zu kommunizieren, Selbstwert zu steigern, indem ich sage, ne, tolles Kind, super machst du das. Das aber auch bitte mit dem Loben, finde ich nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, bitte loben, was lobenswert ist. Es gibt ja Menschen, die loben so viel, die loben durchgängig, die loben auch Sachen, die gar nicht zu loben sind, also die nicht authentisch sind. Und das macht ganz, ganz viel mit dem Kind, weil das Kind dann irgendwann denkt, ich mache alles toll und dann geht das Kind irgendwann in die Welt raus und dann kriegt es die Rückmeldung, nee, alles, was du machst, ist nicht toll. Und dann wird es halt schwierig, ne? Weil dann ist das Selbst- und Fremdbild einfach nicht passend. Genau. Aber sobald das Kind anfängt zu sprechen, wenn das Kind anfängt zu laufen, da kann man schon anfangen mit Bewegungssachen, mit autogenem Trainingsgeschichten, kurz und prägnant, Fantasiegeschichten. Man kann das Kind selbstwirksam erziehen. Das heißt, ich muss dem Kind nicht immer alles abnehmen. Also ich erlebe auch häufig, dass Mütter dann zum Beispiel sagen, naja, aber dann binde ich ihm halt die Schuhe und ziehe ihm die Jacke an, obwohl es das schon selbst könnte, nur mehr Zeit braucht, weil ich muss ja los. Und ich dann denke, naja, aber also ich meine, es liegt ja auch in deiner Hand als Mutter, die Zeit so zu planen, dass das Kind die Zeit hat, das zu lernen. Weil nehmen wir es dem Kind immer und immer wieder ab. Ja, was lernt es denn dann? Ich kann es nicht.
Ein Knackpunkt könnte dabei ja sein, dass man selbst ja auch die nötige Praxis überhaupt haben muss darin. Ja. Also wie will ich meinem Kind denn Sachen vermitteln, insbesondere das Thema Entspannung, wenn ich selber nicht entspannt bin?
Nicht möglich.
Ja, also muss man bei sich selbst anfangen.
Immer. Immer. Ja. Jedes, also ja. Immer. Also wenn ich höre, der Chef ist doof, der Nachbar ist doof, das pubertierende Kind ist doof, der Mann ist doof, ist das für mich schon ein großes Indiz dafür zu sagen, okay, und in welche Position bist du denn gerade? Also natürlich kann ich mich immer wieder zum Opfer der Situation machen. Also ich mache mich ja dann zum Opfer. Wenn ich immer im Außen bin und immer sage, alle anderen sind doof, alle anderen nehmen mir die Chance, alle anderen was auch immer, dann habe ich ja keinen Handlungsspielraum. Wenn ich aber sage, ich habe ein Problem mit meinem Chef, weil das und das und das, dann kann ich auch überlegen, dass ich aus der Opferrolle in die Schöpferrolle gehe, weil dann kann ich was tun, weil dann bin ich bei mir. Ich kann keinen anderen ändern.
Okay, Thema Jacke anziehen, Schuhe anziehen, finde ich auch super spannend. Du sagst, klar, man muss das Kind das selber machen lassen ab einem gewissen Punkt, weil es einfach sonst nichts wird und man noch mit 18 die Jacke anzieht. Aber wenn man jetzt das sieht, dass jemand zum Beispiel einen starken Druck auch hat durch Arbeitgeber und ja Arbeit oder Selbstständigkeit, es ist ja egal, wo dieser Druck jetzt herkommt, aber man hat im Alltag quasi diesen Hustle und hat einfach nicht die nötige Ruhe, das Kind die Jacke anziehen zu lassen. Das, also es ist ja schon so ein bisschen
wo fängt man an? Henne-Ei-Problematik mal wieder. Klar, das Kind soll das lernen, aber man hat gefühlt im Alltag gar nicht diesen Raum, um diese Zeit immer einzuräumen, weil man eigentlich auch ständig diesen Druck spürt. Wo siehst du denn die Verantwortung von Arbeitgebern? Was können die denn tun, um vielleicht Müttern und Vätern diesen Druck nehmen zu können, damit sie nicht immer das Gefühl haben, sie müssen jetzt die Jacke selber anziehen, sonst wird das heute nichts mehr.
Also das Thema Gleitzeit finde ich ganz, ganz wichtig. Gleitzeit ist sehr, sehr hilfreich, weil dann hat man nicht so den Druck. Dann geht es natürlich auch um insbesondere die Absicherung von den Frauen halt, ne? Weil wenn sie weniger arbeiten, weniger Stunden haben, zahlen sie natürlich auch weniger ein und deswegen haben sie später weniger. Das muss in irgendeiner Art und Weise angegangen werden, damit das halt nicht mehr das Thema ist. Aber auch da sehe ich in erster Linie die Verantwortung bei den Angestellten auch, ne? Also bei den Frauen oder bei den Männern, die dann alleinerziehend sind, wie auch immer, zu gucken, wie organisiere ich mich? Also was kann ich delegieren? Wo mache ich Abstriche? Wo stehe ich vielleicht früher auf? Wo sage ich vielleicht, okay, ich muss nicht an allen Teilen des Kindes gerade arbeiten. Also es gibt ja auch Menschen, die arbeiten gerade überall. Also Selbstwirksamkeit, Akzeptanz, Gefühle, Entspannung, das wird natürlich dann auch viel. Ne? Und da geht es wieder zurück zum Ich, zu sagen, was ist jetzt meine Priorität? Also was ist jetzt das Wichtigste, was ich meinem Kind an die Hand gebe? Was ist das Erste? Und wenn es das kann, dann kann ich das nächste Jahr auch wieder angehen.
Also ja, du guter siehst, Punkt. Ja. Diese Baustellen, da hat man ja einige, genau, neben Jacke anziehen soll dann auch noch was anderes gut klappen. Und ja, aber dass man sich dann vielleicht selber auch erstmal so ein kleines Mini-Ziel setzt und dann das nächste angeht, ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Und einfach da auch von sich selbst den Druck zu nehmen, dass man jetzt alles gleichzeitig wuppen muss. Was würdest du denn sagen, welche Warnzeichen sollte man so im Blick behalten, um frühzeitig so Anzeichen von Burnout, ich meine, das ist ja ein großes Thema, womit du dich auch beschäftigst und wo du auch wahrscheinlich viele Leute erlebst. Wie kann man das denn im Blick behalten und erkennen, okay, hier muss ich jetzt eingreifen, präventiv, damit das nicht in die falsche Richtung läuft?
Also ich glaube, noch viel früher, also ich glaube, die Warnzeichen, das ist schon fast zu spät. Ne? Also ich bin ja in der Präventionsarbeit unterwegs und glaube, dass immer sofort jetzt der Moment ist. Jetzt ist der Moment, etwas zu ändern. Jetzt ist der Moment, Pausen einzuplanen. Jetzt ist der Moment, qualitativ hochwertige Zeit mit meinem Kind zu planen. Ich muss nicht 12 Stunden am Tag an meinem Kind hängen. Ich kann auch morgens ein schönes Frühstück mit dem Kind machen. Das ist eine schöne Zeit. Dann geht das Kind in die Kita. Dann macht es den Mittagsschlaf, was auch immer. Und abends machen wir noch eine schöne Entspannungsgeschichte. Und oder spielen noch eine Runde oder gehen noch mal spazieren. Das reicht vollkommen auf. Also es geht immer wieder zurück also zu mir, wie ich das sehe, wie ich das strukturiere und vorher. Gesunde Ernährung ist auch ein Thema. Also durch gesunde Ernährung kann ich auch ganz, ganz viel steuern. Zu wenig trinken ist auch ein Thema. Dadurch können wir auch depressiv sein und Burnout-Symptome entwickeln, weil der Körper einfach diese Sachen braucht. Prost! Ne? Genau. Also ich plädiere dafür, erstmal eine Aufstellung zu machen, zu gucken, was gibt mir Kraft? Und was nimmt mir Kraft? Und dann mal zu schauen, ist das noch in Balance? Und dann zu überlegen, okay, wenn es nicht in Balance ist, was kann ich denn von den Sachen, die mir keine Kraft geben, streichen, delegieren, abgeben, vertagen, auf was anderes packen und dann vielleicht die Liste, was gibt mir Kraft, vergrößern. Und wenn ich dann mein Kind noch mit einbeziehen kann, weil die Sache mit meinem Kind mir Kraft gibt, dann ist es doch super.
Diese Sachen können aber ja manchmal auch noch mehr Last auf einen laden, also gerade wenn man dann den Anspruch hat, man will irgendwie gesund essen, man will dann auch noch zum Sport gehen, man will noch Yoga machen und so weiter. Das sind ja dann noch Anforderungen, die man noch zusätzlich drauf lädt. Was würdest du denn sagen, wie kann man denn vielleicht auch jemanden haben, du hattest gerade schon das Stichwort alleinerziehend auch angesprochen, also wenn man jetzt nicht unbedingt einen Partner hat oder eine Partnerin, die einen da auch so ein bisschen begleitet und auch sieht, du jetzt gönn dir mal ein bisschen Zeit für dich oder so, sondern ja, man eben nicht diese ganz nahe Person hat. Wie kann man sich denn da Hilfe suchen im Sinne von nicht, wenn es schon brennt, sondern sich vielleicht vorher eben da auch schon ja so ein bisschen begleitet fühlen?
Ja, also eine der Säulen aus der Resilienz sind ja auch soziale Kontakte, soziales Netzwerk. So, und auch da sollte ich immer dran arbeiten. Wenn ich ein gutes soziales Netzwerk habe, und damit meine ich nicht nur die primäre Familie, sondern vielleicht auch Nachbarn oder die beste Freundin oder wenn ich mit dem Kind in die Krippe gegangen bin, hier in PKIP-Kurse, was auch immer. Ich kann ja dafür sorgen, dass ich ein gutes Netzwerk habe, und in diesem Netzwerk kann ich ja schöpfen, also vom Opfer zum Schöpfer werden und sagen, ey, pass auf, du bist auch alleinerziehend, ich bin auch alleinerziehend, wie machen wir das? Kannst du vielleicht einmal die Woche die Kinder 2 Stunden nehmen und dann nehme ich einmal die Kinder 2 Stunden die Woche? Man kann da ja kreativ werden, wenn man aus der Rolle des Opfers rausgeht und sich nicht als, ich bin alleinerziehend und alles ist so schwierig. Das ist es, keine Frage. Ich will das nicht abtun. Also es ist wirklich Wahnsinn, ne, was Frauen da leisten. Und deshalb das zu reduzieren, wirklich zu sagen, okay, wen kann ich akquirieren in meinem Netzwerk? Ist es die Oma? Ist es die Mama? Ist es die Nachbarin? Ist es die Freundin? Sind es die Mütter aus der Kita? Gibt es irgendwelche Angebote, irgendwelche Vereine, ne, wo man das Kind vielleicht für eine halbe Stunde abgeben kann? Weil da lernt es ja auch sozialen Umgang. Das Ding ist, ich muss es nicht alleine schultern.
Ja.
Und das muss aus den Köpfen erstmal raus. Ich bin keine schlechte Mutter, wenn ich mein Kind 2 Stunden zum Turnen gebe oder 2 Stunden einer Mutter gebe und die Woche drauf das Kind dieser Mutter nehme. Ich bin dann nicht schlecht. Ich bin nicht gescheitert.
Das ist ein guter Punkt und hast du natürlich völlig recht. Das fängt natürlich zum einen auf der individuellen Ebene an. Aber wenn wir das jetzt ein bisschen größer denken, ist das ja auch eigentlich auch ein gesellschaftliches Problem. Diese
Absolut.
Erwartungshaltung, die einfach... Ja, man versucht irgendwie so zu tun, als ob sich da ganz viel drehen würde, aber eigentlich ist ja dieser Druck nach wie vor auch in allen Köpfen verankert. Man erwartet ja auch manche Dinge. Wenn man auf Social Media unterwegs ist, sieht man manchmal wieder unter Müttern Verurteilungen stattfinden, weil man eben, wie du gerade sagst, das Kind mal 2 Stunden zum Turnen gibt. Das ist jetzt kein Ding, so nach dem Motto. Oder man gibt sein Kind eben schon vor 3 in die Kita. Also da gibt es ja auch gesellschaftlich einen total enormen Druck. Wo würdest du denn sagen, soll man da ansetzen? Wie kann man denn da irgendwie mal ein bisschen Ruhe reinbringen?
Ich glaube, auch da dreht es sich wieder um uns selbst. Und da dreht es sich wieder darum, nehme ich das, was irgendeine fremde Person, die gerade Langeweile hat und irgendeine Mutter disst, ernst?
Mhm.
Oder sage ich, boah, Schätzchen, also nee. Nee, du kriegst keine Aufmerksamkeit für das, was du jetzt hier gerade geschrieben hast. Ja. Was natürlich unglaublich schwer ist. Klar, keine Frage. Wir werden natürlich lieber gelobt, als dass uns gesagt wird, dass wir etwas nicht gut machen. Und wenn das sowieso unser Thema ist, weil es unseren Selbstwert als Mutter angreift, dann ist es natürlich noch mal schwieriger. Die Frage ist ja tatsächlich, mache ich das Beste aus dem, was mir gegeben ist? Und ich glaube grundsätzlich, dass Eltern immer Eltern werden, weil sie gute Eltern sein wollen. Und da möchte ich lieber auf die Stärken und auf die Ressourcen hingucken und die Leute auch dazu bringen, selbst dahin zu gucken, was sie gut machen, anstatt dahin, ja, was vielleicht nicht läuft. Weil es ist vielleicht ein Teil, der vielleicht wirklich nicht gut gelaufen ist. Ja, aber dafür sind 90% der Sachen heute gut gelaufen. Und ich bin vielleicht nicht durchgedreht bei dem ganzen Stress.
Inwiefern betreibst du da auch in den Unternehmen, wenn du da unterwegs bist, so ein bisschen Aufklärung auch neben dem eigenen Handeln dann vielleicht auch die Menschen dazu zu bewegen, dass man immer nicht vielleicht so schnell urteilt oder dass man eben versucht, auch Sachen vielleicht auch als Führungskraft etwas einzusortieren, bevor man quasi eine Reaktion zeigt oder weil das vermittelt vielleicht Müttern ja auch manchmal ein schlechtes Gefühl oder Vätern, wenn sie eben bestimmte Reaktionen von Arbeitgebern bekommen. Also letztens hatte ich zum Beispiel eine Freundin, die hat erzählt, da hat der Mann auf Arbeit erzählt, dass er das 2. Kind jetzt erwartet und der Arbeitgeber hat nur gesagt, oh, also das ist ja irgendwie so 2023 irgendwie auch nicht mehr angemessen. Hast du auch so eine Richtung dann, dass du quasi die Arbeitgeber auch dahin schulst, wie können sie quasi da Reaktionen zeigen, die eben zur aktuellen Welt passen?
Also grundsätzlich geht es bei mir dann darum zu fragen. Ne? Also ich hätte jetzt als dieser Mann dann gefragt, was meinen Sie denn jetzt mit oh? Ne? Vielleicht meinte der was ganz anderes. Also vielleicht hat er dann seinen eigenen Film abgespielt und gedacht, boah, ich hatte damals auch 2 Kinder in dem Alter, die so nah aneinander sind. Das war total anstrengend. Also wir wissen ja nicht, was in unserem Gegenüber vorgeht, wenn wir nicht nachfragen. Und ich glaube, das ist somit der Schlüssel von allem. Wir hypothetisieren ständig. Also wir glauben ja immer, also dass unser Gegenüber schlecht von uns denkt oder dass der das und das damit gemeint hat. Aber in der Regel ist das gar nicht so. Also die Menschen sind so mit sich selber beschäftigt, dass sie sich gar nicht so viele Gedanken über uns machen, wie wir denen das zuschreiben. Deswegen fragen, emotional abholen, das heißt interessiert sein, wirklich interessiert sein. Wie ist die Lebenswelt von der Person gerade? Was erzählt die Person mir gerade? Was braucht die Person gerade? Und was können wir hier leisten? Also es, für mich ist es ein Geben und ein Nehmen. Und ich fände es gut und ich schule auch das, dass Führungskräfte den MitarbeiterInnen etwas anbieten. Aber es muss einfach auch klar sein und das muss geschafft werden. Also es muss ja, ne, also ich höre häufiger, dass viele neue, also die neue Generation sehr, sehr viele Anforderungen hat, aber nicht so viel leistet oder noch nicht so viel geleistet hat. Und da muss man natürlich auch immer gucken, dass es ein Gleichgewicht ist. Also es ist immer noch eine Arbeit.
Das ist natürlich auch eine totale Schwierigkeit, weil normalerweise ist ja dieses Alter, wann man dann Kinder kriegt, halt so eigentlich gerade so wahrscheinlich am ersten Zenit der Karriere. Also viele sind vielleicht schon so ein bisschen, haben ein paar Jahre auf dem Buckel, aber sie sind jetzt auch noch nicht ewig dabei. Und trotzdem muss man ja dann an diesem Punkt die Anforderungen stellen. Und wie du jetzt gerade sagst, aus Arbeitgebersicht ist es dann so nach dem Motto, der hat ja noch gar nicht so viel geleistet. Aber das ist ja auch genau, ich habe das letztens gelesen oder darüber gelesen, dass die Rush-Hour des Lebens ja eigentlich so zwischen 25 und 40, glaube ich, passiert, dass man eigentlich in der Zeit irgendwie alles gleichzeitig wuppen muss. Man muss Familie bekommen, man muss im Job performen, man muss aufsteigen, dann gleichzeitig muss man am besten noch ein Haus bauen und muss auch sonst Altersvorsorge schon mal anlegen. Also
Gartenzaun und Hund. Du hast den Gartenzaun und den Hund vergessen, der muss auch noch dazu.
Richtig, und dann aber auch die ganzen Hobbys, die eben zur Auswahl stehen. Und das ist ja schon eine Herausforderung, die auch sich etwas gewandelt hat, also die neuer ist, diese Möglichkeiten, die wir einfach jetzt haben. Es gibt so viel Auswahl und gleichzeitig muss man eben irgendwie auch noch Geld verdienen und muss das Ganze auch gleichzeitig hinkriegen. Also ich finde aus meiner Sicht, aber ich bin ja auch wenn dann Arbeitnehmer in der Regel gewesen, dass ich schon erwarte von einem Arbeitgeber, dass der sich auch hineinversetzt und insbesondere vor dem Hintergrund Arbeitnehmermangel, also es wird ja immer weniger, es gibt immer weniger Fachkräfte und ich finde, da sollte man sich als Unternehmen schon versuchen, darauf einzurichten, dass Leute eben andere Anforderungen haben als früher und auch wenn sie erst kurz dabei sind, ich glaube, es lohnt sich, da zu investieren und Umgebungen zu schaffen, die eben sehr wohlwollend sind für Eltern, die Leute eben nicht aufs Abstellgleis zu packen und weiteres, was da alles passiert. Was würdest du jetzt sagen, wenn du im Hinblick auf die nächsten 5 bis 10 Jahre schaust, was hinsichtlich Fachkräftemangel und Co., was würdest du jetzt Arbeitgebern auch empfehlen, zu drehen, zu machen, um vielleicht da langfristig aufgestellt zu sein und ein gutes Mindset zu haben für die aktuellen Herausforderungen?
Also ich glaube erstmal, dass wir da einer Meinung sind. Für mich waren gar nicht jetzt die Mütter gemeint und die noch nicht lange da sind, sondern eher die noch gar nicht angefangen haben zu arbeiten und Anforderungen haben. Die meinte ich.
Okay.
Das nochmal zum Klarstellen. Also natürlich ist es unglaublich wichtig, jetzt auf die neue Generation einzugehen und auf die ganzen Möglichkeiten und auf die ganzen neuen Gegebenheiten. Und wir müssen damit leben, dass viele auch im Angestelltenverhältnis einfach jetzt switchen werden. Also es sind nicht mehr die klassischen, wir arbeiten jetzt 40 Jahre in einem Unternehmen. Die gibt es einfach nicht mehr. Ne? Und man muss gucken, wie man trotzdem mit den Angestellten umgeht, mit den Personen, die für einen arbeiten, wertschätzend, abholend, in den Möglichkeiten, die da sind, auch mal kreative Möglichkeiten zu schaffen und zu sagen, okay, ich sehe gerade, ne, Sie haben gerade das und das, Ihr Mann ist gerade in Reha oder beruflich unterwegs, in diesen 4 Wochen arbeiten Sie weniger und wir machen Gleitzeitkonto, dann arbeiten Sie dann den Monat wieder mehr. Also, dass es Möglichkeiten gibt, die gibt es. Aber wir müssen da kreativ drauf gucken und dann nachfragen, wie sieht das aus, was wünscht ihr euch oder was wünschst du dir jetzt als angestellte Person, aber auch da realistisch drauf zu gucken. Also es geht nicht, dass jetzt zum Beispiel unrealistische Erwartungen ermöglicht werden, nur damit die Person bleibt. Weil auch das habe ich erlebt, dass Führungskräfte beispielsweise schon um die Leute rum tänzeln und den roten Teppich ausrollen, damit die bleiben, wo ich dann denke, ist auch nicht so der famose Weg. Ne? Also es muss ein Geben und Nehmen sein, es muss eine Balance sein.
Du bist ja wahrscheinlich auch, wenn du in die Unternehmen gehst, schon eine der Lösungsansätze. Also wenn sich ein Arbeitgeber, würde ich jetzt denken, wenn sich ein Arbeitgeber dafür entscheidet, ein Angebot an seine Mitarbeiter zu unterbreiten zum Thema Stressmanagement und verschiedene Entspannungstechniken und sowas, darüber überhaupt ein Angebot zu machen, das ist ja schon mal eine gute Richtung, die man bei einem Arbeitgeber schon mal sehr loben muss. Das, ich meine damit nur, du bist ja quasi schon ein Lösungsansatz, um eben bei den Unternehmen ja so ein bisschen den Druck vielleicht rauszunehmen und eben die entsprechenden Fachkräfte da auch zu unterstützen und zu beraten.
Ich freue mich gerade über, du bist ein Lösungsansatz. Das hört sich sehr schön an.
Ja, aber das, da musste ich jetzt gerade nochmal genau, also das ist ja eigentlich genau ein Angebot, was ich mir auch wünschen würde, wenn ich jetzt in einem Unternehmen wäre und jetzt an der Position, also ich bin tatsächlich momentan auch in einem Unternehmen, aber da habe ich eine relativ losgelöste Rolle, weil ich als Trainerin arbeite und da bin ich nicht ganz so angebunden. Aber ich finde es schon sinnvoll, dass man eben solche Möglichkeiten anbietet, wie du sie eben anbietest, um die Mitarbeiter da auch mitzunehmen. Und wenn dann jemand am Ende sagt, ja gut, reicht mir alles nicht, wie du schon sagst, man kann die Leute ja nicht aufhalten, Reisende soll man nicht aufhalten und so weiter. Wenn wir uns jetzt wieder ein bisschen Richtung Selbstständigkeit nochmal drehen, ich finde beide Aspekte mega interessant, deshalb gehe ich auch auf die Unternehmen, weil ich glaube, die Herausforderungen sind zwar ein bisschen unterschiedlich, aber ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass das Angestellten-Dasein für Mütter und Väter fast die größere Herausforderung ist, weil man eigentlich eine sehr starke Rechenschaftspflicht hat. Was ich aber in der Selbstständigkeit als Problem sehe, ist diese Unsicherheit in Anführungszeichen, denn gerade Einsteiger, die vielleicht relativ frisch selbstständig sind, die sich vielleicht aus der Elternzeit heraus selbstständig machen, da sind ja oft auch Unsicherheiten, ob das jetzt laufen wird, wie genau komme ich da voran. So die ersten 5 Jahre sind ja auch mühselig, also außer man hat jetzt das Ding und das läuft gleich von selbst los. Was würdest du empfehlen, so welche mentalen Strategien kann man da verwenden, um sich da diese Unsicherheit, um sich da nicht übermannen zu lassen und dann vielleicht doch wieder den Rückzieher zu machen? Also ja, hast du da irgendwie Tipps für uns?
Also für mich ist das Wichtigste, ich habe mich ja auch selbstständig gemacht, eine Absicherung zu haben. Erst einmal, also nicht dieses naive, die Welt wartet auf mich und mein Angebot. Das mag sein, aber die Welt muss ja auch erstmal von deinem Angebot hören und das braucht einfach Zeit. So, ja. Ne? Also das ist für mich schon mal das Wichtigste. Das vergessen schon ganz, ganz viele, eine Kostenaufstellung zu machen. Welche Ausgaben habe ich? Wie lange kann ich überleben quasi, wenn ich in der Zeit keine Aufträge generiere? Das ist erstmal so das sachlich-wirtschaftliche. Und dann kommt natürlich das Mentale, das Geistige, die Überlegung, wirklich stehe ich dahinter. Und da bin ich erstmal bei meinem Selbstbewusstsein und bei meinem Selbstwert. Und ich kann nur Aufträge generieren, wenn ich wirklich auch selbstbewusst bin. Also wenn ich hinter meinem Angebot stehe. Wenn ich nicht sage, okay, wir machen jetzt 15.000 Gutscheine und ich gehe die ersten 2 Jahre umsonst überall hin, dann wird es schwierig, weil das macht was mit uns. Natürlich ist Sichtbarkeit wichtig, aber sich unter Wert zu verkaufen, aus dieser Nummer wieder rauszukommen, und das fällt Frauen oft sehr, sehr schwer, ist hinterher schwieriger. Das heißt, lieber erstmal also das Angebot festzustecken und auch mit diesem Angebot zu arbeiten. Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es ja dieses wundervolle Wort Affirmationen. So, ist ja auch so ein gehyptes Wort, was ich grundsätzlich gut finde, wobei es für mich nach der Affirmation, also nach einem lebensbejahenden Satz wie ich schaffe das und ich kriege das hin und ich bin stark, nicht aufhören darf. Also es gibt ja wirklich Menschen, die das dann wirklich einfach nur gebetsmühlenartig irgendwie aufsagen und aufschreiben und schön machen und mit Farben und was auch immer. Naja, aber nach der Affirmation muss auch die Handlung kommen. Also wenn ich sage, ich bin stark, ich schaffe das, aber ich mache dann nichts, dann wird es halt auch schwierig mit der Affirmation und der Erfüllung.
Ja, reines Abwarten wird nichts bringen.
Ja.
Aber das ist doch ein guter Tipp beim Thema jetzt mentale Strategie, um sich ein bisschen selber zu beruhigen. Im Sinne von, dass man sich ein positives Mindset aneignet und sagt, okay, ich werde das schaffen, mein Angebot ist gut und deshalb wird es auch fliegen, so nach dem Motto. Also das finde ich einen guten Ansatz, glaube ich, um eben da vielleicht für sich so ein kleines Kochrezept zu haben, wie man über die erste Zeit drüber wegkommt. Klar, wir sprechen jetzt nicht über, dass man natürlich so ein gewisses finanzielles Polster braucht und so weiter, aber dieser kleine, ja, diese kleine Stimme, die dann immer so sagt, war das jetzt richtig? Die kann man vielleicht mit so einer guten Affirmation, mit so einer guten Einstellung, glaube ich, ganz gut beruhigen. Sehr schön, danke dafür. Ich würde gerne noch ein bisschen persönlich auf deine Erfahrung eingehen. Wie du schon sagtest, du bist ja selber selbstständig und hast ja sicherlich, also mich würde zum einen interessieren, welche Entspannungstechniken von denen, die du alle sozusagen beibringst, welche beherzigst du denn für dich selbst? Wie findest du in deinem sehr aufregenden und sehr vielseitigen Job da die nötige Ruhe und Entspannung, um auch wieder ja selber zurückzukommen? Was wendest du so im Alltag für dich an?
Also alles, was ich empfehle, habe ich auch selber schon mal gemacht, was nicht heißt, dass ich es für mich behalte, aber alles, was ich mache, habe ich vorher ausprobiert.
Klar.
Weil jeder ist ja halt einfach anders, ne? Und für mich ist eine der einfachsten und stimmigsten Methoden die Atemübung. Also atmen, ne? Das Atmen vergessen wir im Alltag oft. Wir sind oft in der Schnappatmung, wir sind oft in der, wir atmen nicht tief ein, und Luft und Sauerstoff ist ja das, was unseren Körper quasi auch in Bewegung hält. Und da muss man auch gar nicht so einen Schnickschnack machen, wie diese komischen, mach mal so eine Atmung oder du machst das und den und da. Es reicht wirklich, durch die Nase tief einzuatmen, den Atem kurz anzuhalten und durch den Mund wieder auszuatmen. Und das ein paar Mal zu wiederholen. Es muss nicht die Quadratatmung, die 47-11-Atmung, die was auch immer. Das ist in Stresssituationen, denken wir halt nicht so, so viel darüber nach. Durch die Nase ein, Mund wieder aus, dann läuft das. Denn beim Stress ist das so, dass der Teil in unserem Gehirn anfängt zu arbeiten, die also unsere Emotionen gespeichert haben. Unsere Emotionen und so die Amygdala. Und die Amygdala ist so quasi die Diva im Gehirn. Ne? Die Diva, die will Hormone haben, die will, dass es abgeht, die will uns beschützen, die will, die macht Terror. So. Und in dem Moment, wo ich anfange zu atmen, tief ein und wieder aus, kann ich diesen Teil beruhigen und sagen, wir müssen nicht kämpfen, wir müssen nicht fliehen, wir müssen nicht einfrieren. Entspann dich, lehn dich zurück, es ist alles cool. Und dadurch regulieren wir das einfach runter. Deswegen ist die Atemübung super. Die kann man auch überall machen. Also es ist ja so, dass du dann, wenn du kurz vor einem Meeting bist und du weißt, boah, es ist wieder irgendwie anstrengend, es ist wieder doof, oder du bist bei einem Auftragsklärungsgespräch und bist aufgeregt. Wenn du diese Übung machst, die kannst du ja machen, ohne dass das jemand sieht. Du musst ja jetzt nicht unbedingt so durch die Nase einatmen, dass jeder dir das ansieht, und durch den Mund so aus. Das kannst du ja ein bisschen souveräner machen.
Moment, ich muss kurz atmen.
Ja, kann man ja souveräner machen. Und das finde ich super. Ich mache regelmäßig autogenes Training, weil das für mich wirklich eine Sache ist, die, also in meinen Räumlichkeiten, ich habe meine Matten, ich habe meine Decken, ich lege mich dahin und nach 10 Minuten ist auch gut. Also ich brauche tatsächlich auch nicht länger, weil ich es regelmäßig mache. Bewegung in Form vom Spazierengehen reicht auch aus. Das auch, genau das sorgt dafür in unserem Gehirn, dass das Areal angesprochen wird für kreative Lösungen. Also oft haben wir dann so ein Brett vorm Kopf, ne? Wenn wir dann so gestresst sind, dann geht das ja nur so. Und wenn du dann 10, 15 Minuten leicht spazieren gehst, kein Marathon, du musst auch nicht rennen, du musst kein Walking machen, sondern es reicht, wenn du einfach nur entspannt spazieren gehst, das Areal in deinem Gehirn fängt an, durchblutet zu werden und du kommst zu Lösungen.
Und dann dreht sich der Podcast ja häufig auch ums Zeitmanagement, und da würde mich natürlich interessieren, wie du dich selbst organisierst. Worauf setzt du, um deine ganzen Termine im Blick zu behalten, um dich zu reflektieren? Was ist so dein Werkzeug?
Also ich bin tatsächlich noch oldschool unterwegs. Also ich habe keinen digitalen Kalender. Mit dem könnte ich auch nicht arbeiten. Also ich habe immer eine Woche im Blick. Und unten drunter sind dann noch Felder für To-Dos, die ich in dieser Woche erledigen muss, aber wo ich noch keine Zeit eingeplant habe. Und in erster Linie kommen meine Termine rein, die festgesetzt sind, mit einem Puffer davor und danach, damit ich weiß, ne, also wenn es mal länger dauert, habe ich keinen automatischen Stress. Und ich nutze viel Farben. Also ist erledigt, ist noch nicht erledigt, damit ich einfach jedes Mal, wenn ich auf den Kalender, der liegt übrigens jetzt hier auch neben mir, deswegen gucke ich da so hin, sehe, oh, das ist schon erledigt, das ist schon erledigt, das ist jetzt Priorität. Und jedes Mal, wenn ich den aufklappe, sehe ich einfach schon, was erledigt ist. Und das ist ein Gefühl, was unserem Gehirn signalisiert, oh, cool, geschafft.
Ja, guter Punkt, nicht? Auch die Sachen mal wirklich vor Augen zu haben, die man eben erledigt hat, und nicht nur das, was noch zu tun ist. Ja, voll gut. Also das heißt, du hast ein Kalenderbuch, ja, und das führst du quasi überall mit und dann hast du quasi deinen Überblick.
Ja.
Wenn wir jetzt mit Hinblick aufs neue Jahr 2024 das anschauen, wie gehst du daran? Wie machst du so deine Jahresplanung? Was bist du da so für ein Typ?
Alles, was geplant werden kann, wird geplant und wird eingetragen. Ich plane tatsächlich auch die Zeiten für Vorbereitung ein. Also jetzt beispielsweise habe ich einen Workshop, ein Seminar im Januar. Da habe ich nochmal vorher im Januar, also davor nochmal eingetragen, was brauche ich denn dafür noch? Was muss ich noch einkaufen? Was muss ich noch erledigen? Also selbst die Sachen trage ich als festen Termin ein. Ah, weil ja, auch da, okay, heißt es ja dann hinterher, ne, ja, das mache ich nochmal kurzfristig, dann kommt wieder irgendwas dazwischen und dann habe ich Stress. Also plane ich es ein und kann es abstreichen und habe dann auch wieder das Gefühl, ich habe was geschafft.
Also du arbeitest schon auch mit so Time-Blocking, nicht? Das, ja, ist ja so die Methode, dass du wirklich feste... Aber du hast zwar Puffer, aber du machst jetzt nicht 50%-Regel, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, sie planen quasi für alles doppelt so viel Zeit, wie sie eigentlich brauchen,
nee,
um keinen Stress zu haben.
Was hilft, hat recht. Wenn diese Person damit klarkommt, kommt die Person damit klar. Ich bin, ja, damit, also mir wird es ja nicht reichen. Also ich habe so viel zu tun für mich, dass ich mit dieser Zeit gar nicht, das wird nicht, ich würde meine Arbeit nicht schaffen und das würde mir schon wieder Stress machen. Deswegen, also ich plane eher so 70-80% ein und habe dann noch Puffer. Was ich aber auch für einen Luxus habe an der Stelle ist, dadurch, dass ich selbstständig bin, kann ich mal unter der Woche auch einen Vormittag freimachen oder einen kompletten Nachmittag freimachen. Und auch das blocke ich dann. Also wenn ich sehe, dass diese Woche schon mit 120% voll ist, auch das passiert mal. Weil wenn ich Aufträge habe, die Kohle bringen, dann sage ich nicht, ich habe jetzt schon 60% meiner Zeit verplant. Tut mir leid, behalten Sie Ihr Geld. Das ist ja unrealistisch, das machen wir ja nicht. Und auch das ist Stressmanagement. Das dann zu sehen und zu sagen, der Mehrwert, das jetzt zu tun, ist größer als die Entspannung in dieser Woche, die ich brauche. Aber ich plane die Entspannung dann eine Woche später.
Ja, und das kann ja auch manchmal einfach auch positiver Stress sein, wenn man dann eben einen total coolen Job hat und man ist zwar völlig zu eigentlich schon, aber es ist eben so ein totaler positiver Beflügeler.
Ja.
Insofern sollte man den dann ja auch unbedingt mitnehmen,
ja,
die eigene Power.
Und wir schließen Frieden. Also wenn ich mir immer wieder vornehme und sage, boah, ich darf nur 60% oder ich darf nur 70%, dann scheitere ich. Also ich darf doch ein bisschen flexibel sagen, okay, die Woche mache ich jetzt mal nur 50, die Woche darauf mache ich dann 120. Damit lebt es sich viel einfacher.
Und wie handhabst du das mit dem berühmten Urlaub? Weil das erlebe ich jetzt wieder. Ich habe ja momentan gerade so ein Anstellungsverhältnis noch. Und da ist es ja jetzt wieder so, dass gefragt wird, wann ich Urlaub nehmen will. Und ich bin damit immer völlig überfordert, ein Jahr im Voraus Urlaub zu planen, weil ich denke mir so, wenn halt mal gerade ruhige Zeit ist, fahre ich halt nächste Woche in Urlaub. Wie handelst du das so? Planst du sowas bewusst ein oder bist du da eher der spontane Typ?
Ich plane es. Was nicht heißt, dass ich es nicht flexibel ändere. Also da ich das ist einfach so, wenn dann in der Zeit eine coole Sache reinkommt, wie jetzt eine Messe. Ich wollte eigentlich im nächsten Jahr April Urlaub machen über Ostern. Ja, nee, da kam jetzt eine Messe, ich weiß gar nicht mehr genau den Namen. Da bin ich jetzt Aussteller. Naja, da mache ich doch lieber das und dann mache ich dann eine Woche später ein paar Tage Urlaub.
Wenn da dann wieder was reinkommt?
Ja, also man muss das schon mit im Blick haben. Also ich glaube, jemand, der sich schlecht strukturieren kann, also es gibt ja unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Jeder, also wenn jemand wirklich Schwierigkeiten hat, sich Auszeiten zu gönnen und Entscheidungen zu treffen, der soll das planen und der soll dann auch versuchen, daran festzuhalten. Ich weiß, wie ich für mich sorgen muss. Ich weiß, wie ich für mich sorgen kann. Ich bin auch eher der Typ, der lieber ganz, ganz viel Stress hat, also ganz, 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 ganz viel gibt, und dann eine längere Pause macht. Also ich bin nicht der Typ, der täglich ganz, ganz viel macht oder wöchentlich ganz, ganz viel macht. Ich bin der Typ längere und dann komplett Pause. Aber auch dafür muss man sich kennen. Also wenn man eher der eine Typ ist und jetzt daran arbeitet oder umgekehrt, dann kann das nicht funktionieren. Immer individuell.
Guter Tipp. Vielen Dank. Ich würde dir gerne jetzt am Ende noch 10 knackige Entweder-Oder-Fragen stellen. Und du kannst einfach ganz spontan antworten. Und das dient einfach dazu, dass wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen zum Schluss. Und zwar, bist du bereit?
Immer.
Gut. Okay, es geht los. Tee oder Kaffee?
Kaffee. Was ist denn für eine Frage?
selbstständig oder angestellt sein?
Selbstständig.
Mhm. Analog oder Digitalplan?
Analog.
Mhm. E-Mail oder Telefon?
Oh, E-Mail.
Nachtigall oder Lerche?
Ah, 5 Uhr geht der Wecker. Früh. Ja.
Hausschuhe oder Socken?
Oh, beides. Also ich habe
Socken. Also du meinst Socken in den Hausschuhen?
Ja, Socken in den Hausschuhen, genau.
Okay, also das heißt, du bist Team Hausschuhe. Du brauchst Hausschuhe. Alles klar. Virtuell oder vor Ort?
Schwierig. Oh, wenn ich die Wahl habe, Präsenz, also vor Ort.
Mhm. Instagram oder LinkedIn?
Oh, LinkedIn.
Auto oder Bahn beziehungsweise
Bus? Auto. Auto.
Okay, und meine letzte Frage an dich. E-Book oder Papier?
Papier.
Buch.
Papier, mhm. Buch. Buch, Papier. Mhm. Ich muss so machen können und schreiben.
Ja. Habe ich mir fast gedacht.
Ja, ne?
Aber das ist super. Vielen Dank dir. Melissa, ich danke dir sehr, sehr, sehr für die ganzen tollen Einblicke und vor allen Dingen Tipps. Da waren so viele praktische Sachen dabei, die wir, glaube ich, alle gut gebrauchen können und umsetzen können, sowohl im selbstständigen Dasein als auch im Angestelltenverhältnis. Also ich danke dir sehr und wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit deinem tollen, mit deiner super wertvollen Arbeit.
Vielen Dank. War schön, bei dir zu sein und ich hoffe, wir sehen uns in anderen Projekten wieder.
Ja, sehr gern.
Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teile sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonniere ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension.